Yes, ist Niklas. Jetzt haben wir gar keinen Cold Opener.
Nope.
Hallo?
Hallöchen.
Ihr habt richtig gehört, wir haben gar keinen richtigen Cold Opener.
Oh mein Gott.
Aber die cleveren, die smarten Leute da draußen, die werden schon verstanden haben, was es mit dieser kleinen Anspielung zu tun hat.
Falls du es nicht verstanden hast, bist du dämlich.
Genau. Ja, oder bleib dran und hol dir die Antwort im Verlaufe dieses schönen Podcasts, den wir hier im Begriff sind aufzunehmen. Und damit herzlich willkommen hier bei den Rittern des Filmgenuss. Am Mikrofon ist wie immer für euch der gute Nicolas Cage.
Nicolas Cage und der...
Ja? Schade, ich dachte, jetzt kommt ein cooler Kosename. Nee.
Du willst ja nie einen haben. Der, Boss, Bossy,
The Boss. Simple Jack. was erwartet uns heute? Wir haben Fargo im Kino gesehen. Wir haben aber auch zusammen Heldin gesehen.
Oh yeah.
Der den schönen internationalen Titel Night Shift trägt.
Ich glaube sogar Late Shift tatsächlich.
Ach, Late Shift.
Ja, die Spätschicht.
Ja. Geil, wie sich dieses falsche, diese falsche Info, wie die sich Late Shift, das will ich jetzt wissen, weil das habe ich gestern auch nochmal, ja tatsächlich, der heißt Late Shift, Das macht doch viel mehr Sinn, ich sage jetzt nicht in welcher bekannten Kinosendung wurde das, glaube ich, falsch wiedergegeben und das wurde auch von jemandem aus unserem Umfeld gesehen und der hat es auch wiederum falsch wiedergegeben.
Mensch.
Stimmt doch, oder? Weil ich meine, in der Sendung wurde auch Night Shift gesagt und da habe ich mich schon während des Kinobesuchs gewundert, warum das jetzt kein Night Shift ist. Ja. Aber um euch mal abzuholen, kurz und knapp, tatsächlich im Film Helding geht es um eine Krankenschwester, die eben hier begleitet wird an einer ihrer Spätschichten und nicht ihrer Nachtschicht.
So ist es.
Und genau, den Film haben wir im Kino gesehen und sehr kurzweiliger Film, relativ spontaner Kinobesuch,
ja.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ach stimmt, wir haben ja vorher noch einen Podcast aufgenommen, das hier angekündigt. Und
ja, stimmt,
ja. Dass wir uns den Film jetzt, und das war auch sehr knapp, ne, weißt noch, wir haben die Aufnahme beendet, bumm, Laptop zugeklappt, Schuhe an, Jacke an, sofort ins Auto und los zum Kino. Und wir haben es natürlich... Ja, wir haben es gerade rechtzeitig geschafft. Ich glaube, der Film fing gerade an, ja. Und, ja. Also, wie schon gesagt, ein sehr kurzweiliger Streifen. Erzähl mal, wie fandest du den?
Also, mir ist er wirklich gut gefallen. Ich denke mal, du redest von besagter Kinosendung, wo sie auch drüber gesprochen haben, dass denen der Film noch gar nicht extrem genug war. Ich finde, der Film hat eigentlich die perfekte Balance gefunden, weil...
Also wir reden über Kino Plus, ne?
Falls ja. Ihr das euch schöne Grüße an Schröck und seine Compadres. Ich finde, wenn der Film noch krasser, noch dicker aufgetragen hätte, dann wäre irgendwann so die Message unter dem Ekel verschwunden, ja. Also weiß ich nicht, wenn sie die jetzt in so einer Unfallchirurgie oder so oder in der Notaufnahme platziert hätten, ja, ich möchte da keine abgerissenen Beine von irgendwelchen Verkehrsunfällen sehen oder so. Ja, das brauche ich nicht, um zu sehen, dass der Job krass ist.
Ist ja Daily Business in so einer Notaufnahme, dass es da aussieht wie im Schlachthaus, ne?
Aber wie gesagt, mir ging es ja jetzt nicht darum zu zeigen, wie krass es in Deutschlands Krankenhäusern zugehen kann, sondern einfach nur, der Film sollte ja eine andere Message transportieren. Ja. Und ich fand so gerade das Starke an dem Film war einfach, dass der Film nicht eben so den moralischen Zeigefinger erhoben und auf irgendjemanden gezeigt hat und da Schuldige präsentieren wollte und am besten direkt noch eine Lösung fürs Problem, weil den Anspruch hat der Film nicht so, ja. Es ging nicht darum, eine Lösung zu präsentieren und Schuldige anzuprangern, sondern einfach nur auf ein Problem hinzuweisen. So. Das wollte der Film, das hat er für mich getan. Sehr effektiv und deswegen hat er mir sehr gut gefallen.
Das würde ich komplett so unterschreiben.
Ja. Und Leonie Benesch war wieder fantastisch. Irgendwie hat sie es einfach drauf. Genau.
Das war jetzt sogar schon der zweite Film, den ich dieses Jahr mit ihr gesehen habe.
Ah ja.
September 5, da spielt sie auch mit. Keine Riesenrolle. Ja, stimmt, hast du erwähnt, aber ja. das waren jetzt drei Filme, die relativ kurzweilig sehr, also, oder sagen wir so, zwei davon fiktiv, das Lehrerzimmer und Late Shift, also Heldin. Zwei fiktive Stories, aber mit einer
immer so plausibler, ja, Kern, das könnte es genauso passiert sein.
Ja, so eine Message, die irgendwo so im Alltag, oder ein Zustand, der so im Alltag präsent ist, ne? Genau, aber ja, den man sich so als Mitglied der Gesellschaft, als Mensch so der im Leben steht, dem macht man sich vielleicht nicht so bewusst, auch wenn man oft davon hört, ne? Pflegenotstand in Deutschland, ja, und so weiter. Aber was heißt das eigentlich? Und ich finde jetzt so der Film, der bringt das gut rüber, so wie das Lehrerzimmer ja auch diesen reellen oder in reellen Ansätzen den Arbeitsalltag einer Lehrerin beschreibt, die neu an der Schule ist und da auch mit Dingen konfrontiert wird, die ja auch so das gesellschaftliche Leben abbilden. Also tatsächlich Einflüsse von Migration und so weiter, ne? Und Vorurteilen, Oberflächlichkeiten und so. Dinge, die mit denen Lehrer natürlich auch konfrontiert sind. Ohne jetzt total zu viel über das Lehrerzimmer zu erzählen. Aber ich versuche so ein bisschen Parallelen aufzubauen, ja, für diese zwei Filme. So, während September 5 mit Mockumentary-Ansätzen gespickter so Ausschnitt gezeigt wird, davon, wie Teile der Berichterstattung über die Anschläge, Terroranschläge vom 5. September 1972 in München, wie das abgelaufen ist, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen, so diese, ja, Schwarzer September hieß, glaube ich, die Terrororganisation und die Anschläge von München bei den Olympischen Spielen. Ich weiß, dass das stattgefunden hat, aber ich war da nie so deep drin tatsächlich. Irgendwo. Dass ich mir da mal eine Doku oder so angeguckt hätte, wirklich nie, hat mich nie so richtig gekreuzt, das Thema. War auch
ein bisschen vor unserer Zeit.
Aber was war tatsächlich vor unserer, ja, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Man weiß viel über, was weiß ich, die Titanic, ja, man weiß viel über den Zweiten Weltkrieg, ja, über den Holocaust, man wird damit voll gebombt irgendwie, ja, klar, Guido Knopp, der hat viel dazu beigetragen,
ja,
mit seinen History-Dokus im ZDF, ne? Wenn man so ein bestimmtes Alter hat, dann hat man viele vielleicht davon gesehen.
Ja.
Und was haben diese drei Filme miteinander gemeinsam? Genau, Leonie Benesch, die auf jeden Fall unter Druck steht und gut diese Rollen sehr überzeugend gespielt hat.
Ja. Warum ist diese Frau immer gestresst?
Ja, aber es ist wirklich so, bei September 5 war es tatsächlich auch so. Sie war da ständig unter Druck. Das bildet ja nur so, ich weiß es gar nicht, 48 Stunden werden da abgebildet oder noch weniger.
Ja.
Es ist nur eine Nacht, ein Tag und eine Nacht und dann der Morgen danach und dann ist schon vorbei. Und der Film ist auch so kurzweilig, ne? Das haben auch das Lehrerzimmer war sehr kurzweilig.
Ich habe gerade mal geschaut, das sind alles drei so 90 Minuten, das ist echt krass.
Perfekt.
Also
wie hatten wir es letztens gesagt? Stabile 90 Minuten.
Ja. Ist das nicht auch so die vermeintlich perfekte Länge für so einen Film, so 100 Minuten, so in die Richtung?
Nee, es gibt, glaube ich, 72 Minuten. Nee, 82.
Kommt mir beides ein bisschen kurz vor.
Aber so eine. Nee, 72 ist kurz, genau. 92 Minuten.
Vielleicht auch 92, ja.
Ja.
Okay, aber ich habe tatsächlich nochmal eine Frage. Okay, scheiße, eigentlich wollten wir über
Pass Helden auf, pass reden, auf. Aber. Ja, ich nur ganz kurzer Schwenker. In der Tat spricht einiges für die 92 Minuten Idee. Ja. So haben viele geniale Filme diese Länge. So, wenn man das jetzt googelt. Die perfekte Filmlänge. Da ist immer irgendwie, ich glaube 92 ist immer so irgendwie diese, ja, ist glaube ich so eine magische Zahl, ja. Aber erzähl, Heldin, ja.
Genau, ja, wir wollten eigentlich über Heldin reden, aber jetzt habe ich da noch gerade eine Frage zu September 5.
Bitte.
Irgendwie hat sich gerade so ergeben.
Bitte.
Springt der Film so in dieselbe Bresche wie Heldin, dass er so eine Tatsache einfach präsentieren möchte oder prangert er schon an, wie krass gegeiert die Medien damals wie soll ich den Satz jetzt zu Ende führen? Wie krass die Medien damals auf so Katastrophen gegeiert haben. So wie die Geiselnahme von Gladbeck oder so, wo sie da den Geiselnehmern hinterher gerannt sind förmlich.
Ja, aber da war ja völlig, also sowohl in Gladbeck als auch, also in Gladbeck, ich weiß jetzt nicht, wann das war.
88.
Also man muss ja auch immer man muss ja auch immer ein bisschen, das war viel sogar 16 Jahre später, ja. Aber ich finde, man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen internationaler und nationaler Berichterstattung und, also was bedeutet Pressefreiheit für Europa und was bedeutet Pressefreiheit für Deutschland zum Beispiel, ne? Mhm. Heutzutage durch DSGVO, wobei das jetzt was anderes ist, da geht es um Datenschutz, aber das hat ja die EU versucht zu vereinheitlichen, ne? Und ich denke, mit Pressefreiheit im Allgemeinen ist es ähnlich, der Umgang der Menschen damit, wo halte ich drauf, was bilde ich komplett ab, ist glaube ich, von Nation zu Nation immer ein bisschen unterschiedlich. Also hier bei München, sage ich schon, bei September 5 haben wir ja amerikanische Journalisten, die zusammen auch mit deutschen Berichterstattern, also oder mit Leuten, die Deutsch können und auch das deutsche Presserecht vielleicht, also spielt tatsächlich in dem Film eine Rolle, aber die halt auf deutschem Boden. Genau, wollte ich gerade sagen, die aber auf deutschem Boden, aber mit deren Auslegung von Pressefreiheit und von dieser Pflicht dazu, Berichterstattung zu machen, weißt du, so.
Ihr eigenes Verständnis mitgebracht, okay.
Haben sie eigenes Verständnis, denke ich, an den Tag gelegt und sich darüber keine Gedanken gemacht, aus ethischen Gründen oder wie auch immer. Natürlich spielt das eine Rolle, ey, wenn wir da jetzt draufhalten auf dieses Fenster, und das haben sie gemacht, sie haben mit einer Teleoptik, haben sie relativ lange auf so ein Fenster draufgehalten und dann später kommt erst die Einsicht, am Moment, die Terroristen können das ja auch sehen. Die können ja auch den Fernseher einschalten und sehen live, wie die Polizisten versuchen jetzt dieses Gebäude zu stürmen, weißt du so, ne? Also das sind so Einsichten, die sind irgendwie relativ spät erst gekommen oder kommen so im Verlauf des Ganzen. Ich glaube, polizeiliches und journalistisches Versagen spielte da eine große Rolle, beziehungsweise Situationen, mit denen die halt zum ersten Mal konfrontiert wurden, sowohl die Behörden als auch eben Journalisten selbst. Ja,
aber zeigt der Film das nur oder kommentiert er das auch?
Nein, der zeigt das eigentlich. Okay. Und Kommentar vielleicht im Sinne dessen, dass diese sind ja jetzt nicht nur Journalisten, es sind ja technische Mitarbeiter, Leute, die im Studio arbeiten und ein Kameramann, einer, der der Chefredakteur ist, aber gleichzeitig auch als in der Regie sitzt und da die Anweisungen gibt, nein, wir bleiben jetzt länger drauf, nein, wir schalten jetzt weg und so. Dann war es auch so, Thema war zum Beispiel Satellitenzeit, dass die nur für 8 Stunden den Satellit reserviert haben und dann ist aber, ich glaube ABC wird hier gezeigt und dann war aber wiederum CBS hatte dann aber den Satelliten und dann gibt es da auch wieder einen Streit, weil er wollte länger live draufbleiben und so, ne?
Okay, ja, krass.
Und also es geht um die moralische Frage, die stellen sich diese Journalisten oder diese Mitarbeiter in dem Studio da untereinander und sagen, hey, guck mal, können wir das so unbedenklich machen oder das könnte sein, dass uns das auf die Füße fällt, wollen wir das wirklich so zeigen und so weiter, ne? Aber nee.
Ja gut, spekulativ zumindest werden solche Dialoge da ja wahrscheinlich wirklich damals so stattgefunden haben, könnte ich mir vorstellen.
Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Aber es bildet eigentlich diese, ich weiß nicht, wie viel es waren, knapp 36 Stunden oder so. Das wird relativ gut und spannend abgebildet.
Ja. Okay. In dem anderen Film, um den wir eigentlich ja sprechen, geht es, glaube ich, nur um 12 Stunden, ne, die Spätschicht. Du hast gerade gesagt, du hast dich auch mit einer Pflegekraft darüber unterhalten. Was hat die denn so zu dem Film zu sagen gehabt?
Also ich habe ja generell relativ viele Leute, die irgendwie, auch einer bei uns im Filmclub hier, ne, der Ruben, ist auch im weitesten Sinne, er arbeitet im Krankenhaus, nicht direkt in der Pflege, wie ich das verstanden habe. Aber wir haben viele Leute im Umfeld, die eben im Uniklinikum arbeiten und ist einer der größten Arbeitgeber hier bei uns in der Stadt. Ja. Und meine Freundin selber, die war ja auch, ich wollte erst mit ihr in den Film rein, ist mir dann aber eine Arbeitskollegin zuvorgekommen von ihr und dann sind die da zusammen reingegangen und ich hatte auch das Gefühl, als wir gemeinsam drin waren, dass da viele so Pflegekräfte waren.
Ja, das glaube ich, oder Leute, das ist, glaube ich, viel getuschelt arbeiten. Worden, ja.
Ja, ist dir das aufgefallen auch? Ja. Dass die Leute, glaube ich, so einen anderen Blick irgendwie darauf hatten tatsächlich oder anders im Nachhinein darüber gesprochen haben, wenn man so in der Kinolobby rauskam. Ja. Und voller Erfolg für diesen Film, würde ich sagen, wenn total, das so eine Reaktion hervorruft.
Ja.
Man muss dazu sagen, ich weiß jetzt gerade nicht genau warum. Ich könnte mir vorstellen, aus rechtlichen Gründen oder aus irgendwelchen Gründen, organisatorischen Gründen, wurde der Film tatsächlich in der Schweiz gedreht, in einem Schweizer Krankenhaus, gar nicht in Deutschland.
Ja.
Wobei der daraus keine große Sache macht. Also meiner Freundin ist das auch nicht aufgefallen. Sie hat gesagt, erst als die Rede war von 40 Franken oder 40.000 Franken, da dachte sie sich erst, ach, das ist gar nicht in Deutschland. Und wir beide hatten, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem mit der Synchro, beziehungsweise uns ist aufgefallen, dass das nicht ganz Lip-Sync war, was da an deutscher Synchro auf das Schweizerdeutsch draufgelegt wurde.
Schweizerdeutsch, ja, so ist es.
Ja, aber weißt du, warum der Film in der Schweiz spielt? Hast du da eine Idee?
Hab da jetzt zu nichts gehört, ne?
Nee, ich wüsste es jetzt gerade auch nicht. Also ich könnte mir, es wäre natürlich krass, guck mal gerade, Petra Volpe.
Also sie ist halt italienisch-schweizerische.
Ja, okay. Dann ist sie tatsächlich eine Schweizer Filmschaffende.
Aber ihr ist schon bewusst, dass da sehr viele Deutsche zugucken, nicht nur wegen Leonie Benisch, sondern es wird ja auch am Ende des Films eingeblendet, dass auch in Deutschland so und so viele 100.000 Pflegekräfte fehlen. Also das Publikum ist ihr schon bewusst. So.
Ja, es werden sogar noch mehr. Es werden sogar noch mehr. Darauf wird auch am Ende des Films hingewiesen mit einer Texttafel. Und ich sag mal, man kann das jetzt als Spoiler werten, was ich jetzt dazu noch sagen kann. Ich glaube aber nicht. Also es sind so ein paar Details. Wie du schon gesagt hast, wir sehen hier einmal die Spätschicht dieser Krankenschwester, die hier auch dauerhaft unter Druck steht und Stress hat und kaum dazu kommt, eine Aufgabe abzuschließen, schon wird sie unterbrochen oder wird woanders gebraucht oder irgendwas anderes hat eine höhere Priorität oder eine Arbeitskollegin braucht was.
Ja.
Sie muss sich mit einer jüngeren, noch nicht so erfahrenen, vielleicht auch auszubildenden Kollegin auseinandersetzen.
Ich glaube sogar nur Praktikantin, wahrscheinlich aus dem Medizinstudium oder so.
Vielleicht auch nur Praktikantin oder ein FSJ, ne, ein freiwilliges soziales Jahr. Das ist, glaube ich, auch sehr
irgendwie sowas,
sehr üblich in der Branche, dass die Leute, genau, bevor sie ihren Abschluss haben, machen sie schon ein FSJ. Also vom Druck her, von dem Stresslevel her, habe ich mir sagen lassen aus dem Gespräch heraus mit tatsächlich Leuten, also meine Freundin, die ist auf einer neurologischen Station, eine nicht chirurgische Station. In dem Film war es so, dass das wohl eine chirurgische Station war, sprich die Patienten müssen für OPs vorbereitet werden, werden in die OP geschickt und müssen später wieder abgeholt werden. Und das ist ja auch so, was man hier sieht. Meine Freundin hat das jetzt nicht. Sie hat aber gesagt, beispielsweise, dass die Ärzte, dass das schon realistisch ist. Weil ich sie auch danach gefragt habe, was ist denn mit den Ärzten? Tom, die tauchen ja da wirklich nur sehr sporadisch auf. Und sie sagte, ja, wenn das eine chirurgische Station ist, dann kannst du davon ausgehen, dass das tatsächlich so der Alltag ist. Dass du ständig von Patienten gefragt wirst, wann kommt der Arzt? Mhm. Was hat der Arzt gesagt? Kann ich heute noch mit dem Arzt sprechen? Und dann muss man halt die Leute ein bisschen vertrösten, ne? Und also gar nicht so weit hergeholt, viele Sachen.
Das ich habe ja zu dir. Also ich meine, es ist jetzt gar nicht böse, aber Menschen sind einfach fürchterlich egoistische Wesen und je schlechter es denen geht, desto schlimmer wird es und dann denken irgendwann nur noch an sich selbst. Und wenn du, weiß ich nicht, 30 davon rumliegen hast, dann klar, fragt dich dann jeder von denen, ja, ich will jetzt aber mit dem Arzt sprechen, wo bleibt der denn?
Ja.
Also da hatte ich 0,0 Probleme, das zu irgendeinem Zeitpunkt zu glauben, dass das genau so abläuft.
Viele Leute sind ja auch sehr geduldig und haben ja auch so ihre eigenen Einstellung dazu, im Krankenhaus zu sein und damit umzugehen, ne, und irgendwie vielleicht das Beste noch aus ihrer Situation zu machen, wo wiederum andere Patienten sehr verunsichert sind auch, ne, und auch einsam teilweise.
Klar, auch das Spiel mit rein.
Das
klar.
wurde ja auch genau, auch das wurde gezeigt. Genauso wurden Patienten gezeigt, die vollkommen desinteressiert da reinkommen, auch mit dem Telefon am Hörer und ja, und gar nicht so richtig merken, dass hier menschliche Wesen am Arbeiten sind, und sondern also das sind keine Roboter, ne? Die müssen auch, weißt du so, das Klinikpersonal, das stellt sich komplett auf dich ein, erwarten aber auch, glaube ich, gar nicht, dass sich ein Patient mal auf sie einstellt und merkt, also was hat Johanna gesagt, meine Freundin? Sie hat so gesagt, manche Patienten verwechseln das halt auch immer mit einem Hotel irgendwie.
Die denken, ja, das glaube ich gerne.
Wäre ein Hotel.
Ja, ja.
Ja, du erinnerst dich, da gab es ja immer dieses rote Lämpchen.
Ja.
Ne? Das ist ja dann, wenn die Patienten den Schalter drücken und irgendwie eine Schwester brauchen.
Ja, ja.
Dann leuchtet die rote Lampe oder man hört einen Alarm oder sowas. Ja, und das war ja in dem Film auch so ein bisschen so inszeniert wie so ein rotes Licht, was quasi immer über ihr schwebt und wo sie weiß, hey, wenn das Licht angeht, dann ist es entsteht nochmal so eine zusätzliche Drucksituation, nochmal eine krassere Drucksituation, nicht so eine...
Es war einfach so, als wird irgend so ein Lord oder so seinen Lakaien heranläuten mit so einer kleinen Glocke.
Ja.
So haben sich die Leute dann teilweise aufgefüllt, ja.
Ja. Wobei das nicht nur, also es gab auch einen Privatpatienten in dem Film, ne, der
von
dann alleine
ich,
in seinem Zimmer liegt. Ach, du redest von
dem.
Das mit dem roten Licht, ich glaube, das gilt nicht nur für Privatpatienten.
Ach so,
also,
ja, okay.
Klar muss ich weiß es jetzt aber gerade nicht genau, ob es da ein extra Signal gibt, dass das Pflegepersonal, die Schwestern, ob die dann unterscheiden können zwischen ein Kassenpatient braucht mich jetzt oder der Privatpatient, der Priorität hat. Ne?
Ja.
Und ohne das jetzt zu spoilern zu wollen in irgendeiner Weise, ist auch kein Riesenspoiler, dieser Privatpatient verhält sich wie ein Arsch, der anscheinend auch ein Businessman ist und so und wahrscheinlich sehr gewohnt ist, dass Leute ihm vieles hinterhertragen und auf Zuruf einfach nur für ihn zu funktionieren haben. Solche Patienten gibt's, habe ich mir sagen lassen. Aber es gibt auch viele Kassenpatienten, die genauso drauf sind. Das sollte man an der Stelle vielleicht auch feststellen. Der Film hatte relativ wenig, oder ich sag mal so, der hatte viel, klar hatte der Drama, aber das Drama stand nicht so im Vordergrund. Ich fand, also jetzt komme ich zu einem Fazit, ich fand ihn auch sehr gut inszeniert, auch mit dem nötigen Maß an Düsterheit. Ohne nur so ein happy Slice of Life irgendwie zu zeigen oder zu zeigen, guck mal, ich steuere hier zwangsläufig auf so ein Happy End hin. Nein, der Film steuert eher auf ein sehr dramatisches Ende hin, was man so nicht kommen sieht, nicht direkt. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, was ich auch, was meine Freundin auch gesagt hat, was das Wichtigste war. Also es würde nicht passieren, dass sie während einer Schicht es nicht schafft, jeden ihrer Patienten zu sehen.
Ah, okay.
Das ist zum Beispiel ein bisschen too much gewesen, sagte sie.
Mhm.
Ist aber eben der Dramaturgie geschuldet, ne? Das hat dann auch ein bisschen was mit dem Ende zu tun, dass sie dann eben mit so diesem Gefühl nach Hause geht. Mist, jetzt habe ich diese Patientin nicht gesehen und der geht's dann wesentlich schlechter, sage ich mal, ne? Zum Ende der Schicht hin.
Mhm.
Das ist ja quasi so die Moral des Films und die Moral der Geschichte, dass letzten Endes wird diese Krankenschwester schon mit dem Gefühl nach Hause geschickt, dass sie nicht ganz frei ist mit dem, dass sie das nicht, ihre Arbeit nicht richtig beendet hat an dem Tag, ne? Also du gehst mit so einem, vielleicht schon mit so einem unwohlen Gefühl nach Hause Und dann gibt es ja eben noch diese allerletzte Szene, ne, wie sie mit dem Bus nach Hause fährt. Ja. Das ist ja auch sehr, oder nicht ganz eindeutig, was uns das sagen soll. Aber ich glaube, das könnte auch vielen Pflegekräften helfen, mit so einer Message nach Hause zu gehen, ja. Mhm. Es ist nicht nur ein Fingerzeig der Filmemacherin, sondern auch ein, ja, so eine Stütze vielleicht für Pflegepersonal, ja, dass sie sehen, okay, es liegt nicht alles einfach nur in deinen Händen, ne? Also jede kleinste Veränderung, jeder kleinste Schicksalsschlag in so einem Krankenhaus, auch wenn es deine Schicht war, liegt das aber nicht alles so in deinen Händen, nee, sondern da spielen viele Faktoren rein, ja.
Natürlich.
Für die du nicht alleine verantwortlich bist, so, ja.
Ja, dass wir, also ich fand Slice of Life ist schon eine sehr treffende Beschreibung, weil ehrlicherweise die wenigsten Slice of Life Filme, die ich kenne, laufen auf irgendein Happy End hinaus.
Genau.
Und auch die wenigsten Slice of Life Filme haben so den krassesten Anspruch einer stringenten Handlung mit einem krassen, ja, mit so einer Heldengeschichte oder so zu folgen, sondern sind einfach, also deswegen heißen sie auch Slice of Life, ne, ist fast schon dokumentarische Mittel, mit denen da gearbeitet wird. Das ist auch hier der Fall.
Ja.
Was ich noch zuletzt sagen wollte, das ist auch schon bei Kino Plus aufgegriffen worden, mir ist der deutsche Titel Heldin so ein bisschen zu emotional aufgeladen. Da hätte ich den Titel Spätschicht oder Late Shift, wie es halt im Englischen heißt, besser gefunden. Ja. Weil es wirkt so ein bisschen pathetisch.
Das ist noch schon eine gute Beobachtung. Was, ja. Aber es ist halt so typisch, ja, ich weiß nicht, wie der jetzt in der Schweiz genannt wird. Ob der da auch den...
Spätschicht. Nee, keine Ahnung.
Ja, nee, weißt du, was ich meine? Ob der auch Heldin heißt in der Schweiz?
Boah, ich weiß das nicht, gar nicht, ey. Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wo du in der Schweiz bist, ne? Französisch, ja. Italienisch und Deutsch, so.
Ja, ich finde den Titel auf jeden Fall auch ein bisschen unglücklich, ja, wie du schon sagst. Da ist auf, ob es jetzt emotionale Aufladung ist oder so pathetische Aufladung oder wie auch immer, das...
Ja. Aber das kennt man ja auch so ein bisschen von den deutschen Verleihern, dass die nicht immer, ja, so das größte Gespür haben. Also ich will ja jetzt niemandem zu nahe treten, dass die nicht immer das größte Gespür haben für das Eindeutschen von Filmtiteln. So.
Witzig. Das hast du cool formuliert, weil ich habe mich jetzt da gar nicht mehr dran getraut. Aber ich wollte auch irgendwas mit den deutschen Verleihern. Die schaffen es immer irgendwie so relativ seltsame Titel.
Ja.
Kreation.
Planet der, ja, Affen Prevolution lässt grüßen, ey.
Ja, ja, ja. Like a complete unknown.
Ja, genau. Wir sind natürlich froh, dass wir sie haben, ansonsten gäbe es hier ja relativ wenig Filme zu sehen. Aber ja, gut. Ist natürlich jetzt kein Wohlfühlfilm, wo du danach nach Hause gehst und denkst so, boah, das war jetzt der schönste Film, den ich je gesehen habe. Aber ein wichtiger ist er. Sollten möglichst, ja, viele Menschen, genau, gesehen haben, finde ich zumindest.
Ja. Vielleicht nochmal ein Statement zu dem Thema deutscher Filmverleih, deutscher Film. Also im Grunde, die Hauptdarstellerin ist deutsch. Der Film selber kann sich Deutschland leider nicht auf die Fahne schreiben. Ist halt wieder eine Schweizer Produktion oder vielleicht eine Koproduktion. Aber zeigt mal wieder, wie cool deutschsprachiges Kino ja doch sein kann. Ja. Ne? Also, genau.
Auf jeden
so
Fall.
Wie das Lehrerzimmer ja auch. Also der war,
ja,
das war einer der ersten Filme, über die wir hier im Podcast gesprochen haben oder über die ich im Podcast gesprochen habe. Und ja, sehr sehenswert, sehr cooler Film.
Safe.
Spannende Inszenierung. Also es gilt für beide. Ja.
Ja, das stimmt, das Lehrerzimmer.
Stabiler 90 Minuten. Ja.
Das sind ja alle drei, über die wir jetzt gerade geredet haben. Also irgendwie hat Leonie Benesch, genau, so einen Kink für 90 Minuten, in denen sie durch die Gegend gescheucht wird.
Das bringt uns tatsächlich dazu, einem anderen stabilen 97 Minuten, der mit dem Namen Fargo, vielleicht habt ihr von dem Film schon mal gehört. Vielleicht habt ihr ihn auch in der vergangenen Woche im Rahmen der Best of Cinema Kinoreihe an einem Dienstag im Kino gesehen.
Yeah.
so wie wir auch. Und ich habe den Film, glaube ich, im Januar zum letzten Mal gesehen. Also ich habe den schon relativ regelmäßig und relativ häufig gesehen, vielleicht 5, 6 Mal oder so. Jetzt wahrscheinlich 6. Mal. Aber Niklas, du hast den zum ersten Mal gesehen.
Ich habe den tatsächlich zum ersten Mal gesehen, ja.
Ja. Der schwarzhumorige Coen-Klassiker Fargo. Erzähl mal. Also nicht zu verwechseln mit der Serie, die letzten Jahre so über Netflix rauskam, genau.
Die aber auch nicht verkehrt sein soll, habe ich gehört.
Mega. Mega, aber dazu gleich mehr. Erzähl mal, wie fandest du Fargo?
Also wie gesagt, ich wusste original über den Film, dass er von den Coens ist. Dann habe ich mal am Rande mitbekommen, dass William H. Macy dabei ist und dass eine Frances McDormand dabei ist. Das war alles, was ich wusste. Ich hatte keinen Trailer gesehen. Okay, ich wusste noch, dass es ein Thriller ist, aber ich habe keinen Trailer gesehen, ich habe keine Kinoplakate gesehen, gar nichts. Ich bin da so richtig unwissend reingelaufen und es war richtig geil. Weil... Also das ist im Grunde ja relativ leicht zusammengefasst. Du hast dann William H. Macy, der spielt einen Loser namens Jerry, der bei seinem Schwiegervater arbeitet und Autos verkauft und der steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Und deswegen heuert er so einen Arbeitskollegen an, der ihn dann an zwei so Berufsverbrecher vermittelt. Und denen sagt er so, hier, ich gebe euch eine Karre und mit denen die Karre nehmt ihr dann und entführt meine Frau. Weil mein Schwiegervater, der ist mega reich und von dem verlange ich dann $80,000 Lösegeld und davon kriegt ihr die Hälfte. Die einzige Bedingung, genau, die er stellt, ist, dass der Frau nichts passieren soll. Den Rest verrate ich jetzt mal nicht. Weil der Film nimmt so Wendungen und Abzweigungen, wo ich mir dachte so, ach du heilige Scheiße. Und die Dialoge sind richtig geil. Okay, wir haben den jetzt in der deutschen Synchro gesehen. Und wer vorhin unseren Cold Open dann nicht einordnen konnte, kann es vielleicht jetzt spätestens. Also gefühlt in jeder, in jeder dritten Line Yeses oder die Männer in dem Film. Viele Männer werden überraschend dämlich geschrieben, was ich wirklich lustig fand. Die standen immer so, oh ja, oh ja, oh ja. So, das waren so, oh ja und Yeses waren so die beiden häufigsten Lines in diesem Film. Du hast schon gesagt, schwarzhumorig, ne, aber wirklich auf die geile Art und Weise. Die Dialoge waren richtig witzig. Ich finde, der ganze Film war overall mit so einem Augenzwinkern inszeniert. Das ist wahrscheinlich einfach so die Handschrift der Coens, ohne jetzt ihr gesamtes Werk gesehen zu haben, aber das ist so mein Eindruck. Und ich finde, der Film ist jetzt von 96, deswegen muss er jetzt auf gewisse Art und Weise auch langsam mal vogelfrei sein. Er wirbt ja damit zu Anfang, dass es alles eine wahre Begebenheit sei. Und ich bin deswegen davon ausgegangen, dass das so ist. Und ob das jetzt so ist oder nicht, wer weiß.
So ein Fargo, das ist ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ist das so eine Art Region, ein County oder ist das eine Stadt?
Fargo
das
ist eine Stadt.
Gar nicht mehr ganz. Ist eine Stadt, ne? Also die gibt's ja wirklich.
Ja, die kommt aber kaum vor im Film, komischerweise.
Die kommt kaum vor.
Ich glaube nur ein einziges Mal.
Aber es steht halt so ein bisschen eben für dieses hinterweltliche,
sagt man voll.
Das so? Hinterweltliche Hillbilly, jeder kennt jeden, absurde Provinzgesellschaft, die irgendwie so ganz für sich ist und ihr eigenes Süppchen kocht und da dann eben halt auch hin und wieder mal skurrile Dinge geschehen und skurrile, also Begegnungen stattfinden, ja. Und da können auch hin und wieder mal Kriminelle eine Rolle spielen oder Halbkriminelle oder da treffen dann eben so crazy Typen wie, zwielichtige Typen wie eben die Figur von William H. Macy auf Kriminelle und du hast es eben schon gesagt, was hier für ein Cast und wie super, super die eben auch gespielt sind.
Auch Sifu Shemi ist so geil, ne? Und auch Peter Stormare ist so geil.
Genau. Aber, ich wollte noch auf dieses Hillbilly-Tum zurückkommen, dieses Hinterweltliche. Die werden oft, ich sag's jetzt mal so bös und klar, die Leute werden oft als dumm dargestellt oder man hat so das Gefühl, okay, sind die dumm oder so?
So Redneck-Dorftrottel
also,
halt.
Ich find so, Redneck, Dorftrottel, vielleicht auch so ein bisschen mit Forrest Gump tatsächlich vergleichbar.
Ah, ja, ja.
Also alle sind wie Forrest Gump, nur die sind keineswegs sind die halt dumm, ne? Also Frances McDormand, die gibt sich auch, ja, sie das ist wie so ein bisschen wie ein Pokerface, ne? Sie gibt sich so ein bisschen, als wäre sie nicht so ganz auf der Höhe und vielleicht ein bisschen langsam, aber in Wirklichkeit durchschaut sie vieles viel spitzfindiger, als der Zuschauer das im ersten Moment wahrnimmt.
Ja.
Also klar, es ist auch so ein bisschen vom Drehbuch abhängig, wie es geschrieben ist. Ich sag mal so, der Zufall spielt da halt auch hin und wieder eine Rolle, aber es ist ja eigentlich eine relativ nicht lineare Erzählung, sage ich mal. Oder, nee, es ist schon sehr linear erzählt, aber da kommen dann es kommen Szenen, Figuren werden gezeigt, die einen Dialog miteinander haben, die vorher und auch nachher im Film gar keine Rolle mehr spielen. Es wird nur eine Information gedroppt. Ja, es wird nur eine Information für den Zuschauer gedroppt, die dann wichtig ist. So. Und,
ja, das stimmt. Ja. Also diese hirnlosen College Girls da zum Beispiel.
Zum Beispiel oder dieser Sheriff, der dann diesen Typen aufsucht und befragt,
ja.
Der da gerade seine Straße fegt.
Yo.
Und da wird dann auch so eine Info gedroppt,
ja, Mann.
Von der der Zuschauer dann quasi erfährt, okay, es geht um diese Typen, die sind am Haus am See, an diesem See, und das ist so eine halbgare Info. Man weiß gar nicht genau, wann das passiert ist, dieses Gespräch. Also ob das quasi, warte mal, das kommt ja, ist eigentlich schon die vorletzte Szene.
Das ist ziemlich spät, ja.
Doch, es ist auch relativ spät, ne? Und dann kommt ja schon wieder Frances McDormand, wie sie am See eben dieses Auto findet, ne?
Ja.
Den Sierra. Ja, aber
so ist es nämlich, ne? Es kommt diese Szene mit diesem Typen, der die Straße fegt. Und dann sagt, genau, dass er diese Typen da gesehen hat. Dann wiederum fährt aber Frances McDormand völlig zufällig da vorbei und sieht dann das Auto da stehen.
Na, sie sagt ja, sie hat ja diese Info auch. Sie weiß ja, dass von diesem See, dass diese Typen irgendwie draußen am See sind. Und so habe ich daraus geschlossen, dass sie diese Info ja auch schon haben muss. Ja,
aber sie kam doch gerade völlig woanders her.
Also sie weiß, pass auf, ja, sie kommt aus wie hieß es? Two Cities?
Twin Cities?
Twin Cities. Two Cities. Sie kommt ja, glaube ich, von da und sie hat zwei Infos. Sie weiß verdächtige Aktivitäten an diesem See und sie weiß, welches Auto sie sucht.
Ja.
Und das hat ihr ja schon gereicht, sich einfach mal an dem See umzugucken. Da sieht sie den Wagen und kommt den bösen Jungs auf die Spur und
mir kam das halt so zufällig vor, weil die fährt da so also, rum und sagt so, da ist doch das Auto.
Genau.
Hält sie da
ja, aber sie introduced, ja, sie ist ja am Funkgerät und sie sagt auch schon, warum sie da am See ist jetzt. Da gibt es einen Satz, den sie dazu verliert. Und was mir gerade, genau, weißt du, wie man es schön verpacken kann? Sie will ja ein Verbrechen aufklären. Sie weiß ja noch nicht mal welches. Sie weiß ja nichts von der Entführung. Ein Verbrechen, in dem ein Verbrechen stattfindet, also ein verschachteltes Verbrechen sozusagen. Yeah. Ne? Und sie weiß ja noch nicht mal, aber löst natürlich im Nachhinein die ganze Geschichte auf. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, genau, dieser Dialog zwischen diesem Polizisten und diesem Typen, der seine Straße fegt, das kommt so random daher. Und die beiden wirken auch gar nicht wie Schauspieler, sondern wie echte...
Ja, voll, ne?
Anwohner da von Fargo und das baut auch ganz viel Atmosphäre auf.
Ja.
Ne? Solche Szenen, solche Situationen, dass man da eine andere Identifikation mit den Figuren hat.
Ja.
Weniger eben mit so krass berühmten Hollywood-Schauspielern, die da irgendwie eine Rolle spielen, sondern mit Average Guys, ganz normale Leute sind das quasi.
Ja. Mir war das nicht direkt so klar, direkt, also nach dem Kino, als wir uns noch zu vierter unterhalten haben, sondern so ein bisschen im Nachhinein. Ich finde, das zahlt alles unheimlich so auf die Art und Weise ein, wie ich Amerikaner kennengelernt und wahrgenommen habe. So. Weißt du, die sind so die Weltmeister des Smalltalks und du weißt gar nicht so richtig so, okay, hat das jetzt alles eine Relevanz oder nicht, aber dann irgendwie doch. Aber dann wirkt das auch so, als würden manche Sachen da eigentlich ganz zufällig ans Tageslicht kommen, obwohl sie ja vorher gedroppt werden von diesem und jenem, was du gerade gesagt hast. Das ist, ich weiß nicht, der Film hat einfach eine geile Atmosphäre gehabt, finde ich. Und die Dialoge waren meisterhaft geschrieben. Die haben mich teilweise an Tarantino erinnert irgendwie.
Ja, tatsächlich. Wie du schon sagst, die Relevanz, ne? Die reden über so banale Dinge und plötzlich werden so einzelne Informationen gedroppt, die dann doch wichtig sind.
Ja.
Und das ist vielleicht die Kunst daran auch, ne? Von diesem guten Dialogschreibe. Und man könnte halt auch meinen, dass die Amis oder diese Hillbillies, jetzt haben wir es oft genug schon gesagt, ja, aber man könnte meinen, denen ist das eigentlich alles relativ egal. Das ist ja auch ein riesiges Land, riesige Strecken, die da zurückgelegt werden. Aber den Leuten fällt dann doch schon viel mehr auf, als man denkt, weißt du so, ne? Ja. Es ist denen nicht alles egal, irgendwie, was mein Nachbar macht oder was diese Typen am See treiben, sondern das kriegt man schon alles irgendwo mit, ne? Und das ist vielleicht so ein bisschen Teil dieser Hinterwäldler-Philosophie oder Teil dieser Gesellschaft, sag ich mal, oder dieser Subkultur, die damit irgendwie so ein bisschen beschrieben werden will. Und warum sage ich das? In der Fargo-Serie, die tatsächlich auf diesem Film basiert oder auf dem Universe, was die Coens hier aufgebaut haben, was die Coens hier eröffnet haben, auf diesem Universe basiert ja dann eben diese Serie. Ist eine Anthology-Serie, jede Staffel ist anders. Jede Staffel beleuchtet einen anderen Zeitraum, eine andere zeitliche Epoche und jede Staffel hat auch andere Charaktere, die im Fokus stehen, ne?
Mhm.
Und es gibt nur ganz wenig Überschneidungen. Genau. Ich glaube, in der ersten Staffel gibt es auch den Ort Fargo. Oder es spielt auch so rund um Fargo.
Ja, ja.
Und da wird ja auch am Anfang jeder Folge wird ja auch verkauft, das wäre alles auf wahren Begebenheiten basieren.
Ah,
aber diese Geschichte die Geschichte im Fargo-Film ist ja auch, die ist ja so absurd und crazy, aber gerade so.
Gerade deshalb möchte ich sie glauben.
Ja, aber sie ist nicht so abgedroschen, dass man jetzt sagen würde, ach komm, hör mir auf, das ist doch nicht real, weißt du so.
Eben.
Das ist doch,
also ich hab's geglaubt, ja.
Ja, das glaubt jeder. Also ich hab's auch geglaubt.
Ja.
Und ich glaub's auch, wenn mir jetzt einer sagt oder die Coens sagen, du, haben wir uns aber alles ausgedacht. Das ist auch die Kunst, ne, zu sagen, eine Geschichte so zu schreiben, dass sie sehr abgedroschen ist, aber gerade noch so realistisch, dass jeder Zuschauer das glauben würde, dass das nicht, also dass das alles Fiktion ist. Diese Art der Verbrechen, die Art, wie die Figuren agieren und ja.
Ja, und das ist.
Also das muss man auch sagen, zum Ende hin wird es dann doch ein bisschen willkürlich, was die Morde angeht, ne, tatsächlich. Ja, ich habe mal mitgezählt, jetzt wo wir auch im Kino waren, ich glaube 6 oder 7 Leute sind ja im Laufe dieses ganzen Geschichte, die da das Zeitliche segnen.
Ja.
6 oder 7 Unbeteiligte.
Ja.
Also, oder erstmals nur Unbeteiligte. Ja. Ne? Dieser Cop, die 2 Leute im Auto.
Ja, stimmt. Es hat mir einfach wahnsinnig gefallen. Auch wie da immer wieder in ernsten Situationen so Momente kreiert werden, dass du dich trotzdem kaputt lachen musst. Ne? Weil die Frau soll entführt werden und dann kommen die beiden Typen da zu Hause an. Und der eine, was ist das, der schneidet sich oder so und sagt, ich muss jetzt erstmal Salbe suchen. Ja. Und während die Frau da wie von der Tarantel gestochen durchs Haus rennt, weil sie nicht entführt werden möchte, steht er da in Ruhe im Badezimmer und sucht sich erstmal die richtige Salbe aus dem Schränkchen raus. Ey, da habe ich mich kaputt gelacht. Ey. Wie geil ist das denn, ey? Die lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen, die Leute. Da, egal, was gerade um sie herum passiert. So, ja.
Genau, aus der Situation heraus, man denkt irgendwie, der Typ, also ist total unnahbar und einfach so ein stupider Krimineller, der einfach nur Scheiben einschlägt und Köpfe zermatscht, aber plötzlich unterbricht er seine Aktion, weil er gebissen wurde und ja. Und
ach genau, er wurde gebissen. Ja.
Sie hat ihn gebissen, genau, und dann braucht er diese Salbe. Das hat schon so eine Situationskomik auf jeden Fall. Ja.
Peter Stormare.
Ja, das ist, ja. Ja, es ist, also es klingt alles sehr einfach, sehr simpel. Ich frage mich, ob die Coens aus so einer Gegend kommen, ob die vielleicht in so einer Gegend aufgewachsen sind.
Die kommen aus Minnesota, ja.
Die kommen aus Minnesota, ja.
Deswegen ist es doch wohl so, dass Minnesota irgendwie immer wieder auch eine Rolle in deren Filmen spielt. Also ich glaube, die haben da auch ganz viel von dem verarbeitet, wie sie ihre eigene Umgebung wahrnehmen und wahrgenommen haben.
Ja.
Und das dann natürlich nochmal bis ins Absurde überspitzt, ist ja klar, aber ich fand's gelungen und übrigens die Academy wohl auch, weil sie haben da den Oscar fürs beste Originaldrehbuch gewonnen für Fargo. Übrigens, ich sehe es gerade, vielleicht für dich interessant. Ich wusste gar nicht, also ich habe nicht wahrgenommen bei den Credits, dass die
Roger Deakins.
Genau, Kamera von Roger Deakins, weil der Film sieht ja auch einfach geil aus, ey. Weißt du noch,
ganz
am Anfang, wo sie diese Bar zeigen, wo die sich treffen und den Deal mit dem Auto ausmachen, ne? Habe ich dir dann noch gesagt, so, boah, was ist das für ein geiler Shot? Weil die, ich weiß nicht, irgendwie war das Color Grading einfach geil und der Shot an sich war auch geil. Wir sind ja fast die ganze Zeit im verschneiten Minnesota, das hat irgendwie auch mega viel zur Stimmung beigetragen, ne? Einfach geil. Und ich saß dann neben dir und hab dich mal wieder auf diesen einen Lifehack da von John Ford hingewiesen, ne, wo sie da über diese Landstraße fahren und das Auto ganz unten ist im Bild. Und du so gefühlt.
Der Shot war auch nice.
80% Himmel, 20% unten Auto und darunter noch Straße.
Weniger.
Sogar.
10 zu 90.
Richtig geil.
Also nur ganz schmaler Streifen. Tatsächlich, und weißt du was? Weißt du warum? Warum mir dieser Shot diesmal auch so sehr ins Auge gestochen ist und wieso er da seine volle Wirkung entfalten konnte, weil es auf der großen Leinwand
war.
Das ist ja mein Daily Business. Ich gucke immer durch ein kleines Loch durch oder auf ein kleines Display, wenn ich was filme, als Kameramann. Und dann später, ich muss mir immer hervorrufen, ey, das gucken Leute auf einem 1,50 Meter Fernseher, auch auf einer Leinwand, vielleicht auf einem Beamer. Aber es ist immer was anderes, tatsächlich so bestimmte Shots. Also, oder Filmemacher müssen immer größer denken und sich die Bilder so vorstellen, wie es auf einer 10 oder 18 oder 20 Meter Leinwand aussieht.
Ja.
Ne? Und der Shot, den du eben beschrieben hast, der ist auf jeden Fall nochmal, anderes. Eine andere Wirkung auf einer 10, 15 Meter Leinwand.
Dazu ist der Film ja auch noch wirklich auf Film gedreht worden und sah deswegen sowieso schon geil aus.
Ja, super, super Körnung. Und wenn mich nicht alles täuscht, also Roger Deakins, der hat hier, der war schon in den 80ern hat er angefangen, aber mit den Coens ging es bei ihm auch erst so richtig los tatsächlich. Also, der hat danach auch noch The Big Lebowski gemacht und
Oh Brother.
Genau.
Ja.
Wahrscheinlich auch. Guck mal hier, Lady Killers. Also viele, viele starke Streifen. No Country for
Old Men, ja.
Genau. Ja, gute Kameraarbeit ist auf jeden Fall wichtig. Und das haben die Coens sehr früh festgestellt. Mhm. Ähnlich wie Matt Reeves. Mhm. Der hat natürlich auch relativ früh schon auf die Arbeit von Greg Fraser gesetzt. Und wir reden von The Batman. Da habe ich heute tatsächlich eine Neuigkeit gelesen vom Batman höchstpersönlich. Robert Pattinson hat verkündet, dass sobald die Dreharbeiten an Christopher Nolans Odyssey abgeschlossen sind, sollen wohl Ende des Jahres noch die Dreharbeiten zu Batman 2 beginnen.
Fingers crossed.
Fingers crossed. Ja, aber es ist das erste Handfeste, was wir darüber hören. Matt Reeves hat ja sonst auch immer so ein bisschen, glaube ich, ist der Frage ausgewichen, weil er selber nicht genau wusste.
Ja.
Ich frage mich jetzt halt eben, ob da Robert Pattinson, ob es so ein bisschen an seinem Terminkalender lag, dass er sich nicht so richtig festlegen wollte auf Batman und ob da vielleicht auch seine physische Erscheinung eine Rolle spielt. Also wie sehr er sich zwischen irgendwie zwei Rollen verändern muss, um wieder in das Batman-Kostüm zu schlüpfen. Und ob das eben so ein bisschen nach hinten verzögert wurde, weil wenn der Film jetzt Ende des Jahres gedreht wird, also ich rechne nicht mit einer Erscheinung vor 2027.
Nee.
Wenn wir Pech haben, sich das nochmal verschiebt ins nächste Jahr hinein, ne? dann kommt der Film erst 2028 und somit sechs Alter. Jahre nach.
Ich sage, überleg mal, sechs Jahre ist echt heftig.
Das ist schon heftig für einen Film, der doch so, also wir reden hier von Batman, dass sich da so viel Zeit gelassen wird, das ist schon krass. Ich glaube, zwischen The Batman Begins und The Dark Knight hatten wir nur 4 Jahre. Wenn mich nicht alles täuscht. 3 oder 4 Jahre.
Irgendwie sowas, ja.
Ja. Hier steuern wir jetzt eben auf 6 Jahre zu. Schon. Ja, mit einer Serie dazwischen. Weiß nicht, ob da The Penguin Staffel 2 vorher noch kommt, aber schon eine krasse Durststrecke. Und ich finde es auch ein bisschen schade, weil das ist schon ein Universe. Das Matt Reeves'sche Batman-Universe gefällt mir persönlich richtig gut.
Ja.
Und ja, ich glaube, es kommt auch an der Kinokasse sehr gut an. Also ich weiß nicht, was Warner da für Probleme hat. Vielleicht sind die Prioritäten ein bisschen anders, ne? Dass so ein Robert Pattinson und Christopher Nolan dann eher, weißt du, dass das schon so in der Pipeline war und dann da ein bisschen gewartet wurde, weil ja Christopher Nolan einen riesen Bass hat. Ich glaube, da ist Universal auch sehr, sehr hinterher, möglichst schnell Nolan-Film wieder auf die Leinwand zu bekommen.
Ja.
Und dann wird dem eben alles untergeordnet, ja.
Das.
So meine Theorie.
Das mag sein, ne? Ich weiß schlussendlich nicht, was da alles dahinter steckt, weil es. Also Matt Reeves, der hatte ja mit The Penguin gar nichts zu tun. So, das ist das Ding, warum ich nicht verstehe, warum das Ganze nicht vorankommt. Vielleicht kann es an dem vollen Terminkalender von Robert Pattinson liegen, aber was anderes. Aber gut, da können wir jetzt echt nur drüber spekulieren. Aber es wird Zeit, ich hab Bock.
Ja.
Vor allem guck endlich mal The Penguin zu Ende. Die Serie schafft einfach so eine mega geile Ausgangssituation für den zweiten Batman-Film.
Ja, ich habe es ja beim letzten Mal schon erzählt. Ich glaube, ich habe, dass ich schon wieder 2 Serien angefangen habe und nicht, also ich weiß auch nicht, was los ist. Seit einem Jahr geht das bei mir so, ne?
Na gut, ich fange die Serien erst gar nicht an irgendwie.
Aber eine Serie, die es schon als Filmreihe gibt, ist Harry Potter,
yep.
Die bei Warner an den Start geht. Gibt es schon Release für die erste Staffel, einen Release-Termin potenziell, weißt
du? Man spricht mittlerweile auch von 2027, ja.
Von 2027, ja, das klingt realistisch.
Ja.
Klingt realistisch. Ich meine
ganz ehrlich, die haben bisher weder das Casting durch noch irgendwie mit der Produktion wirklich angefangen. Also das wird schon noch dauern.
Aber jetzt geht's ja los, ne?
Ja.
Mit dem Casting.
Sagen, John
Lithgow hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen und jetzt haben wir auch wie heißt das? Severus Snape?
Yes.
Ja. Was ist mit dem Casting? Bisschen kontrovers.
Da gab es eine kleine Kontroverse, denn als Severus Snape wurde ein gewisser Brite namens Papa Essidu gecastet und der Bruder ist eine POC, also er ist ein, wie nennt man das, Afro-Brite.
Okay.
Und das hat für Kontroversen gesorgt, weil, also es ist nicht mal so, dass alle Figuren in den Harry Potter Romanen bis ins letzte Detail ausbeschrieben werden, aber eine davon ist einfach Professor Snape und er wird halt als Typ beschrieben mit Asch, also mit Aschbau. Mit fahler, heller Haut und schlechten Zähnen und einer gehakten Nase und der Typ hat weder helle Haut noch eine gehakte Nase noch schlechte Zähne. Professor Snape wird als so ein bisschen, ich sag nicht hässlich beschrieben, aber auf definitiv als kein schöner Typ und ich würde sagen, Mr. Essidu ist auf jeden Fall kein schlecht aussehender Mann.
Ja.
Und es passt einfach nicht. Und da muss man dann in den Raum stellen, warum casten die den Typ jetzt dafür? Warum casten sie ihn nicht für eine Rolle von einem Lehrer, der auch in diesem Spielalter sein kann, aber der nicht so bis ins kleinste Detail beschrieben wird in der Lore wie Snape?
Also nur mal zum Vergleich, ne? Alan Rickman war bei den Dreharbeiten von Harry Potter, wenn mich nicht alles täuscht. Sagen wir mal, der Dreh fand um 2000 statt.
Ja, um die 50.
Dann war er 54 Jahre alt.
Ja. Womit er viel zu alt war, weil
er war 54.
Snape stirbt so jung.
Ja.
Ja, aber.
Ach.
Ja, ja.
Ah, okay.
Als Snape stirbt, ist er im siebten Teil, glaube ich, Ende 30. So.
Ach.
Ja, ja.
Ach, wirklich?
Ja, ja, die sind,
der ist ja ein ganz junger.
Die sind alle viel Lehrer. Zu alt. Guck mal, als Harrys Eltern starben, waren die 21.
Ja. Aber guck mal. Achso, Harry war ja auch ein Baby, ne?
Richtig.
War ein Kleinkind. Ja. Aber guck mal, dann haben sich ja schon damals, also rund um Chris Columbus, das Casting hat sich ja damals wohl schon die Freiheit rausgenommen, hier nicht so ganz das Alter zu treffen. Ich weiß aber, was du meinst. Der Unterschied, der Gap zwischen Alan Rickman und Papa Isidu, der ist natürlich schon
der ist heftig,
größer.
Ja.
Der ist heftig. Ja. Die ersten, die Harry Potter-Reihe, die Filme, das Casting ist ja nahezu perfekt. Ne? Kann man ja sagen, was man will. Also vor allem eben das Lehrerkollegium, sage ich mal, ne? Rund um Dumbledore und später kommt ja sogar noch Kenneth Branagh und Brandon Gleeson als Lehrer, ne? Das ist dieser Typ mit dieser Augenvergrößerung, ne?
Dieser
Einäugige. Ah ja, genau.
Ja.
Also es ist einfach Who is Who, der Ü50 oder teilweise noch älter, Ü60, Ü70,
ja.
Schauspielergarde, britischer Schauspielergarde, muss
ja,
man sagen.
Maggie Smith hatten wir da ja auch noch. Und
Maggie Smith hatten wir. Wir hatten von Michael Gambon als also da werden Legenden gecastet, ne? Leute, Oscar-Preisträger oder wurden ja. Oscar-Preisträger, Oscar-Nominierte.
Professor Trelawney kennt man auch. Emma Thompson.
Ja.
Ja.
Emma Thompson, ja. Genau. Wie gesagt, Top-Cast in den Harry Potter-Filmen.
Ja.
Klar, ich bin ja immer so der Meinung, weil das ja, sagen wir mal so, ne, als The Force Awakens angekündigt wurde, was, ein schwarzer Stormtrooper? Warum das denn? Und so, ne? Und
ja, gut, also.
Ja, das ist aber eine Sache, die mussten die, also mir war das persönlich egal. Mir ist es auch hier relativ egal. Ich sag immer, wenn du ein Casting machst und da keine, die ethnische Herkunft nicht wichtig ist, also wirklich nicht wichtig, auch wenn es im Buch so beschrieben ist, ne, dass der Typ irgendwie anders aussieht, dann ist es mir persönlich wirklich egal, solange der beste Schauspieler für die Rolle gecastet wird, weißt du so? Mhm. Oder der Schauspieler, der am besten auf die Rolle passt. Wenn man sich jetzt den Streit anguckt oder den Dauerstreit, den J.K. Rowling hat mit der Woken Community und dann ist das schon so ein kleiner
Mittelfinger.
ein kleiner Mittelfinger oder Schlag auf den Hinterkopf. Hier, guck mal, J.K. Rowling, das halten wir bei Warner von deiner Anti-Woken-Agenda, die du hier über Twitter und X oder sonst wie verbreitest. Ne?
Das finde ich ja auch geil, aber das geht ja auch noch mit anderen Problemen einher. Ganz ehrlich, wir wissen schon aus den Büchern und aus Flashbacks in den Filmen, dass James Potter und seine Freunde ihre Schulzeit damit verbracht haben, Severus Snape zu mobben. Und wenn das jetzt so ein schwarzer Junge in den 70er Jahren wird von so einem Haufen von Weißen gemobbt, ja, dann da sehe ich jetzt schon wieder den Shitstorm im Internet kommen, ach was, Harry Potters Vater war so ein Rassist. Ja, nee, war er halt nicht, weil der Typ im Buch weiß war. So.
Interessant.
Und das
die kannten sich schon.
Okay, ja, natürlich, die sind alle zusammen zur Schule gegangen. Und das eröffnet halt wieder so Kontroversen, die es eigentlich nicht mal aus der Lore gibt. So. Aber ja, du hast schon recht. Vielleicht ist es der beste Schauspieler, keine Ahnung. Ich lasse mich mal davon überraschen, dann kann ich mich in 2 Jahren noch darüber aufregen.
Wie gesagt, man kann auch davon ausgehen, dass Papa Isidu, dass der gar nicht wusste, für welche Rolle er da vorspricht. Ne? Das kommt ja noch dazu. Der kriegt irgendeine Line, die dann so ähnlich ist wie eine Line, die von Snape sein könnte. Es geht ja darum, dass diese Darsteller, dass die Studios oder beim Casting, dass sie verhindern wollen, dass du nachher eben so Leute hast, die dann Interviews geben und sagen, ja, ich habe die Rolle für den und den abgelehnt oder ich war auch beim Casting oder sie haben mich deshalb nicht genommen oder was weiß ich was. Ne? Und klar kommt das später immer wieder so raus. Siehe Will Smith als Django oder als Neo hat er ja alles abgelehnt. Hier war es aber so, dass die Regisseure angeblich ja auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, wir wollen, dass du diese Rolle spielst. So, und dann mussten sie eine Alternative finden. Es kann natürlich hier ja auch so gewesen sein, ne? Dass die Showrunner bei HBO oder bei Warner auf einzelne Darsteller zugegangen sind, was weiß ich, irgendwer, der vom Format her so auf einen jungen Alan Rickman passt, sage ich mal. Kann sein, dass sie da so ein paar Favoriten in der Pipeline hatten und die abgelehnt haben. Haben gesagt, nee, ich will nicht Snape spielen. Und schon gar nicht für 5 oder 6 oder 7 Jahre. Und dann ist diese Rolle so auf mein Gesicht gebrannt, so, ne? Das kann ja auch alles möglich sein.
Ja.
Ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es eigentlich eine Ehre sein sollte, unter aufstrebenden jungen Darstellern zu sagen, geil, ich spiele Snape, ich trete in die Fußstapfen von Alan Rickman.
Ja.
Und ja.
Naja, also ich bin gespannt, wie es wird.
Ich bin auch gespannt.
Ja.
Wir warten jetzt einfach mal 3 Jahre ab und dann machen wir nochmal einen Podcast.
So ist
es. Zu Batman und zu Harry Potter.
So ist es.
Dazwischen gibt's von uns nichts mehr.
Die Ritter des Filmgenusses verabschieden sich in die Funkpause.
Ja. Wir machen, wir swappen auch den Cast und machen jetzt die Wikinger des Filmgenusses.
Die Wikinger. Das ist auch geil.
Skull.
Hade.
Was heißt das?
Auf Norwegisch so sagt man so als Verabschiedung.
Ah, das passt ja.
Dann würde ich sagen, folgt uns bei Insta, abonniert uns bei Spotify und Co. Hinterlasst uns eine gute Bewertung, gutes Feedback. Wünsche und alles Weitere immer als Nachrichten an den Insta-Account, da sind wir immer erreichbar. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino, beim Filme schauen, beim Serien schauen. Bis nächste Woche.
Guckt Heldin,
guckt Fargo.
Schult um als Pflegekraft, wenn nötig.
Und dann könnt ihr, was haben sie gesagt, und dann könnt ihr in 3 Jahren wieder auf das zurückschulen, was ihr jetzt schon macht. Ne?
Genau.
Ja. Alright. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.